NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Juni 1916. Der Geburtstag des amerikanischen Geschäftsmanns und Politikers Robert McNamara.
Jeffrey Rex Hughes.
Henry David McGinnis.
Robert Elgin Payne.
Charlie Gray Lewis. James Richard Michael.
58.000, über 58.000 Tote und Vermisste. Junge Amerikaner, die aus dem Krieg in Vietnam nicht wiederkamen. Ihre Namen stehen auf einer langen, schwarzglänzenden Wand aus poliertem Granit, dem Vietnam War Memorial in Amerikas Hauptstadt Washington. An Gedenktagen werden sie öffentlich vorgelesen und manchmal, da werden neue Namen in die Wand eingraviert, auch heute noch. Fast 40 Jahre nach dem Abzug der Amerikaner aus Vietnam 1973.
Chester Randy Odom III, United States Army. Specialist Billy Morrison Smith, United States Army Special Forces.
Vietnam, das Trauma einer Weltmacht. So umschreiben Historiker die Niederlage der USA im Kampf gegen das kommunistische Nordvietnam unter Ho Chi Minh. Und genauso heißt auch ein aufsehenerregendes Buch, das Robert McNamara 1995 veröffentlichte. McNamara war 7 Jahre lang, von 1961 bis 1968, amerikanischer Verteidigungsminister. Er gilt als Architekt des Vietnamkriegs. Ihm, nicht Präsident Kennedy oder Johnson, geben viele die Hauptschuld am Tod der 58.000 Amerikaner und am Tod von über 3 Millionen Vietnamesen.
Der schwerste Vorwurf, der ihm gemacht worden ist,
so Bernd Greiner vom Hamburger Institut für Sozialforschung.
Und der Vorwurf, unter dem er am meisten gelitten hat, der im Übrigen auch aus dem Kreis seiner Familie gekommen ist, war der Vorwurf, ein Kriegsverbrecher zu sein.
Was McNamara selbst dazu sagt, viele Jahre später:
I think we were wrong.
Wir waren im Unrecht.
We were wrong.
Der Vietnamkrieg, ein schrecklicher Irrtum.
Viele haben ihm das nicht abgenommen.
Der Historiker und Gewaltforscher Bernd Greiner über McNamaras Bekenntnis.
Ich habe ihn zweimal am Rande von Tagungen erlebt und neige dazu, dass er es ernst gemeint hat. Er hat mit sich gerungen wie kaum ein Zweiter. Natürlich hat er auch um seinen Platz in der Geschichte gekämpft, aber um diese Einsichten war es ihm ernst. Und ja, ich glaube, er hat einen ernstzunehmenden Versuch gemacht, Konsequenzen zu ziehen.
Zum Beispiel,
indem er für eine atomwaffenfreie Welt plädierte.
McNamara, zu dessen ehrgeizigsten Rüstungsprojekten in den 60er Jahren die geradezu explosionsartige Erhöhung der nuklearen Interkontinentalraketen gehörte, dieser McNamara wurde in der zweiten Hälfte seines langen Lebens zu einem Sprecher der amerikanischen Anti-Atomwaffenbewegung.
In den letzten Jahren hat er mit einigen anderen unwahrscheinlichen Kandidaten, etwa Henry Kissinger, dazu aufgerufen, die Bemühungen etwa von Barack Obama zu einer kernwaffenfreien Welt zu unterstützen. Und da war er ein wichtiger Gewährsmann.
McNamaras so schlichtes wie schlagendes Argument, das er in Podiumsdiskussionen, Talkshows und Interviews wieder und wieder entfaltet hat:
There'll be no learning period with nuclear weapons.
Bei Atomwaffen ist keine Zeit, um aus Fehlern zu lernen. Wer einen einzigen Fehler macht, zerstört ganze Nationen.
You make one mistake and you're going to destroy nations.
Robert McNamara wird am 9. Juni 1916 in San Francisco geboren. Er stammt aus bescheidenen Verhältnissen. Geld ist immer knapp in der Familie. Zum Studium geht der brillante und ehrgeizige Robert zunächst nach Berkeley, die einzige Universität, eine staatliche, die er sich leisten kann. Später folgt Harvard. Er studiert Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Philosophie. Aber
von diesem Philosophiestudium ist zumindest in den ersten Jahren seiner Laufbahn nicht viel zu spüren gewesen. Es sei denn, man übersetzt die Philosophie dieser Zeit in eine Geisteshaltung, die sich durch ein naives Verständnis von Rationalität auszeichnet. Denn das genau hat McNamara mitgebracht. Er war ein zutiefst Gläubiger, was die vermeintliche Rationalität des politischen Prozesses anbetrifft. Er wollte nicht an Zufälle glauben, an das Unwägbare, an das Unplanbare. Er ging davon aus, mit dem schieren Verstand alles beherrschen, planen und kontrollieren zu können.
Der Spitzname, den McNamara trägt?
Computer auf zwei Beinen, weil er ein geradezu sagenhaftes Gedächtnis hatte. Er konnte sich Zahlenkolonnen merken, er kannte Bilanzen auswendig, Statistiken. Er war nachgerade verliebt in die Vermessung des Politischen mit mathematischen Mitteln.
McNamara ist jung verheiratet und Dozent in Harvard, als die USA 1941 in den Krieg eintreten. Obwohl er als Vater einer kleinen Tochter nicht zur Armee müsste, meldet er sich.
Er war während des Zweiten Weltkrieges im Strategic Bombing Survey, also bei denjenigen, die die Bombenkampagnen, die Auswirkungen der Bombardierungen auf Japan und Europa ausgewertet haben.
Nach dem Krieg geht er zur Ford Motor Company in Detroit. McNamara krempelt die Ärmel hoch, die Firma um und macht Karriere. In Köln 1960, während eines Besuchs der deutschen Ford-Werke und nach einem nächtlichen Bummel durch die Altstadtkneipen, fragt ihn Henry Ford II., ob er sein Nachfolger werden möchte. Der erste, der kein Mitglied der Ford-Familie ist. McNamara sagt zu. Er wird Firmenchef für ganze 7 Wochen. 13. Dezember 1960. John F. Kennedy, der neu gewählte US-Präsident, stellt der Presse seinen Verteidigungsminister vor, den Secretary of Defense.
I have asked Robert McNamara to assume the responsibilities of Secretary of Defense, and I'm glad and happy to say that he has accepted this responsibility.
44 Jahre alt ist McNamara und die Politik absolutes Neuland für ihn. Aber
er galt als effizienter, aber auch als skrupelloser Manager, der sich gegen Widerstände durchzusetzen weiß. Und genau diese Qualifikationen waren ja im Pentagon gefragt.
Es ist kalter Krieg, als der neue Verteidigungsminister seinen Posten antritt.
Cold War?
Kalter Krieg?
Hell, it was a hot war.
Verdammt, es war ein heißer Krieg. So Robert McNamara. Die Welt ist in 2 Lager geteilt, Kommunisten und Antikommunisten, gut und böse, böse und gut, je nachdem. In Moskau sitzt Chruschtschow, in China Mao Zedong, auf Kuba Fidel Castro. Die USA wollen um jeden Preis verhindern, dass Ho Chi Minh, Nordvietnams kommunistischer Führer, seine Macht auf den Süden ausdehnt. Amerikas Angst, wenn Südvietnam fällt, fallen andere in Asien auch. Wenn ein Stein fällt, fallen alle. Die Domino-Theorie.
Ich halte es für höchstwahrscheinlich.
Gibt sich Anfang der 60er Jahre etwa Henry Kissinger überzeugt, damals noch nicht der Außenminister Nixons und Fords, sondern Politikwissenschaftler in Harvard.
Dass wenn Amerika jetzt in Vietnam eine Niederlage erleiden sollte, dass sicher Thailand, Laos, Kambodscha und Malaysia in eine prokommunistische, neutralistische Richtung rutschen werden.
Als einen der größten Denkfehler Amerikas haben sowohl Kissinger als auch Robert McNamara die Domino-Theorie später bezeichnet. Man habe den Gegner in Vietnam völlig falsch eingeschätzt. Wir, sagt McNamara, wir sahen Vietnam als Teil des Kalten Krieges. Aber sie sahen es als Bürgerkrieg.
We saw Vietnam as an element of the Cold War, not what they saw it as, a civil war.
Es sei nicht primär um den Kommunismus gegangen, sondern nach dem Ende der französischen Kolonialherrschaft um die Unabhängigkeit und Einheit des Landes. Er habe schlicht nicht verstanden, bekennt McNamara, dass Nordvietnam kein Marionettenstaat gewesen sei, ferngesteuert von Moskau, und Ho Chi Minh eher so etwas wie ein asiatischer Tito.
I didn't understand that Ho Chi Minh was not a follower of Stalin and Khrushchev. He was a Tito. He was an Asian Tito.
16.000 Militärberater haben die USA in Südvietnam, als Robert McNamara 1961 die Regie im Pentagon übernimmt. 7 Jahre später sind fast 500.000 Soldaten in Vietnam stationiert. Die amerikanischen Militärs verlangen noch mehr Bataillone und eine Ausweitung der Bombenangriffe. Doch McNamara empfiehlt deren Einstellung und den schrittweisen Abzug der Truppen. Bernd Greiner.
Er hat 1968 in der Tat als einer der Ersten erkannt, dass dieser Krieg in Vietnam nicht zu gewinnen ist und dass der Preis, den man dafür bezahlt, in keinem Verhältnis zu den möglichen Vorteilen steht, wenn man weiterhin in Vietnam bleibt.
Die Generäle sind empört, fühlen sich von ihrem Chef in der Politik im Stich gelassen. US-Präsident Johnson, mit dem McNamara, ein Kennedy-Mann, ohnehin nie warm geworden ist, schmeißt seinen Verteidigungsminister nicht gerade raus. Aber er redet McNamara gut zu, als sich dem die Gelegenheit bietet, Präsident der Weltbank zu werden. McNamara nimmt seinen Hut und schweigt, fast 30 Jahre lang. Als 1995 seine schonungslose Abrechnung mit den Fehlern von Vietnam erscheint, belegen Dutzende darin erstmals öffentlich gemachte Dokumente, dass seine Zweifel am Krieg in Südostasien von Anfang an sehr groß gewesen sind. Was er sich vorwirft? Nicht, dass er so lange den Mund gehalten hat, sondern dass er so lange mitgemacht hat.
I have no regrets about not speaking out then. I have deep regrets that we ever got involved or that I supported our involvement.
Robert McNamara stirbt 2009 im Alter von 93 Jahren. Bilder, die im Gedächtnis bleiben. McNamara im Pentagon. Die Landkarte Südostasiens im Hintergrund. Ein schlanker, drahtiger Mann, hochgewachsen, federnder Gang, stramme Erscheinung. Arrogant und unnahbar fanden ihn viele. Immer im dunklen Anzug. Eine randlose Intellektuellenbrille auf der Nase. Ein schnurgerader Scheitel im aalglatten Haar. Es bleibt aber auch ein anderes Bild, das eines hellwachen alten Mannes, noch immer mit der runden Brille, noch immer in Schlips und Kragen, ganz der Elder Statesman. Nur das Haar ist schütter, der Mund jetzt schmal. Dieser McNamara ist in dem preisgekrönten Film The Fog of War, der Nebel des Krieges, zu sehen. Es ist ein McNamara, der um Fassung ringt und mit Tränen der Wut und des Unglaubens kämpft, als er von einem Treffen mit Fidel Castro im Jahre 1992 erzählt.
It wasn't until January 1992,
erst im Januar 1992 erfuhr ich, dass damals 162 atomare Sprengköpfe, inklusive 92 taktischer Sprengköpfe, in jener kritischen Lage auf der Insel stationiert waren.
Jene kritische Lage? 13 Tage, die die Welt einst in Atem hielten. Oktober 1962. Moskau stationiert über Nacht Raketen auf Kuba. Reichweite 4500 Kilometer bis nach Washington. Vorwarnzeit 5 Minuten. Ob die Flugkörper nuklear bestückt sind, wissen die Amerikaner nicht. Die CIA sagt nein, die atomaren Sprengköpfe sind noch nicht geliefert. Eine Invasion Kubas erscheint McNamara trotzdem viel zu riskant. Knapp gelingt es ihm, die Falken im Kabinett Kennedy davon abzubringen. Jetzt, 30 Jahre später, erfährt er von Castro, dass der amerikanische Geheimdienst im Irrtum und die Katastrophe sehr nah war. Er glaubt, seinen Ohren nicht zu trauen.
I couldn't believe what I was hearing.
McNamara stellt Castro drei Fragen.
Erstens, wussten Sie, dass die Sprengköpfe da waren? Zweitens, hätten Sie Khrushchev empfohlen, sie im Falle eines US-Angriffs einzusetzen? Und drittens, was wäre dann aus Kuba geworden?
Castros Antwort:
Erstens, ich wusste es. Zweitens, ich hätte es ihm nicht empfohlen, ich habe ihren Einsatz empfohlen. Drittens, Kuba wäre vollständig vernichtet worden.
That's how close we were.
So knapp dran waren wir, sagt McNamara, eine Haaresbreite.
At the end, we lucked out.
Am Ende hatten wir einfach Glück. Nur mit Glück wurde ein Nuklearkrieg verhindert. Vernünftige Individuen. Kennedy war vernünftig. Khrushchev war vernünftig. Vernünftige Menschen, die ihre Gesellschaft um Haaresbreite vollständig ausgelöscht hätten.
Rational individuals came that close to total destruction of their societies.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Robert McNamara, der am 9. Juni 1916 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.